Detektor FM. Zurück zum Thema.
Eigentlich schreibt man ja Postkarten aus dem Urlaub. Die europäische Polizeibehörde Europol macht das diesen Sommer aber umgekehrt. Die hat an gesuchte Verbrecher Postkarten geschrieben. Weil man da allerdings nicht weiß, wo genau die wohnen, gibt's einen Fahndungsaufruf mit Foto dazu. Das Ganze ist eine Werbeaktion und Europol erhofft sich dadurch Hinweise darauf, wo die Gesuchten stecken. Das ist nicht das erste Mal, dass Europol mit so einer lockeren Kampagne die Aufmerksamkeit und den Spürsinn der Europäer anstacheln will. Bringt das was oder ist das eine quatschige Spielerei? Das möchte ich mit Matthias Monroy besprechen. Er schreibt unter anderem für netzpolitik.org und die Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei. Ich sage schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, wie wirksam ist denn so eine Werbeaktion überhaupt?
Ach, ich glaube, unterm Strich bleibt da schon einiges hängen. Also bei der letzten Aktion, die Sie ja gerade schon erwähnt hatten, sind auf jeden Fall einige gesuchte Straftäter, Straftäterinnen gefunden worden. Ich habe das jetzt zu der im Moment laufenden Aktion nicht gelesen. Also ich verfolge das beispielsweise auf Twitter. Gab es anscheinend noch keine Erfolgsmeldung. Aber ich gehe davon aus, dass die schon auch welche finden werden. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Europol mit so einer Aktion auf sich aufmerksam macht. Also Sie hatten erwähnt, dass es eben schon mal diesen Kalender mit den Gesuchten gegeben hat. Was Europol beispielsweise auch jedes Jahr macht, ist so ein Fotowettbewerb. Man kann da eben Einsendungen zu Polizeieinsätzen in Europa machen, die irgendwas mit grenzüberschreitenden Zusammenarbeitsformen zu tun haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen Schönfärberei. Ne? Das ist natürlich auch so eine Darstellung, die man von sich gerne hätte in den Medien.
Jetzt kann man aber auch dagegen argumentieren und sagen, dass auf Bürgerbeteiligung in der Verbrechensbekämpfung zu setzen ja doch auch ganz gut funktionieren kann. Also so Stichwort Aktenzeichen XY.
Ja, ich sag mal so, ich bin natürlich generell auch skeptisch, wenn da so die Bürger als Blockwarte erzogen werden. Das kann man kritisieren. Was ich daran aber schwierig finde, ist vor allen Dingen, dass dabei die eigentliche Arbeit von Europol so ein bisschen aus dem Blick gerät. Denn Europol ist nicht nur dafür zuständig, gesuchte oder gefährliche Straftäter, die mit Haftbefehl gesucht werden, ausfindig zu machen, sondern Europol macht sehr viel im Verborgenen, worüber man in der Regel nichts erfährt.
Ja, wollen wir mal über die eigentliche Arbeit von Europol sprechen. Das ist ja ein Zusammenschluss der verschiedenen europäischen Länder. Welche Rolle spielt denn da zum Beispiel Deutschland?
Bei Europol ist es so, dass also prinzipiell natürlich erstmal alle Länder gleichermaßen, alle 28 im Moment noch Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichermaßen vertreten sind. In fact ist es natürlich wie in anderen Politikbereichen auch, dass die größeren oder stärkeren Länder auch ein bisschen überrepräsentiert sind in bestimmten Arbeitsgruppen. Es kristallisiert sich so ein bisschen so eine Arbeitsteilung heraus, dass beispielsweise man über Deutschland sagen kann, dass der deutsche Schwerpunkt eher so die Datenhaltung ist, also der Ausbau der Datenbanken, die Vernetzung der Datenbanken, die Befüllung der Datenbanken. Also Deutschland gehört zu den Hauptzulieferern bei Europol, also schickt die meisten Personendaten dorthin, die dort dann gespeichert werden in Europols Datenbeständen und gehört auch zu den Ländern, die versuchen, so ein bisschen den Kurs vorzugeben bei Europol. Also da ist man nicht alleine. Ich würde sagen, dass jetzt gerade im Bereich Terrorismusbekämpfung da sehr viel auch aus Großbritannien und den Niederlanden kommt, was damit zu tun hat, dass der Chef bzw. der operative Chef aus Großbritannien und aus den Niederlanden kommen. Das sind beides Ex-Geheimdienstler. Das gibt auch so ein bisschen die Richtung vor und Deutschland ergänzt das dann sozusagen und kümmert sich, wenn man so will, um den Backbone, also um die Daten bei Europol.
Der jetzige Europol-Chef Rob Wainwright, der warnt ja auch vor der wachsenden Terrorgefahr und fordert natürlich auch bessere Ausrüstung für Europol. Hat er da recht mit dieser Forderung oder ist Europol eigentlich schon ganz okay ausgestattet?
Ja, also ich will diese wachsende Terrorgefahr gar nicht runterspielen, aber man kann auch beobachten, dass das immer benutzt wird, also jeder einzelne Anschlag benutzt wird, um sofort einen Vorschlag, der ausgearbeitet in der Schublade liegt, hervorzuholen und zu sagen, hier hätten wir die Lösung dafür. Und das sind häufig Sachen, wo das EU-Parlament sich immer dagegen gestellt hat, aus Gründen des Datenschutzes, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, beispielsweise aus Gründen der fehlenden Belege, dass so eine Maßnahme helfen würde. Wenn dann wieder so ein Anschlag passiert, dann bröckelt natürlich auch der Widerstand der Parlamentarier. Also das hat man bei verschiedenen neuen Datenbanken gesehen. Und eins der großen Probleme ist, dass die Europäische Union hat in den letzten Jahren, also seit 9/11, ungefähr 350 Antiterrormaßnahmen erlassen. Also das sind jetzt Richtlinien, Schlussfolgerungen, alles Mögliche. Ein ganz großer Teil davon, da steht Europol im Mittelpunkt. Und die allerwenigsten Maßnahmen sind aber überprüft worden. Also das ist eben ein ganzes Arsenal an Maßnahmen erlassen worden. Und ich würde sagen, man müsste die erstmal auch auf ihre Wirksamkeit überprüfen und gegebenenfalls auch wieder abschaffen, wenn man merkt, das hat überhaupt nichts gebracht. Aber das passiert nicht. Keine einzige Maßnahme wird abgeschafft. Es werden immer neue Datenbanken geschaffen, neue Kompetenzen für Europol geschaffen. Und es ist gar nicht so unbedingt rechtlich einwandfrei, denn die Europäische Union darf ja keine Strukturen aufbauen, die in ihren Mitgliedstaaten vorhanden sind. Sonst würde man die ja schwächen. Das heißt, die Europäische Union, also auch Europol, müssen quasi einen Mehrwert schaffen durch Koordination etc. beispielsweise. Und was Europol aber im Moment macht, entwickelt sich tatsächlich in Richtung so einer Art europäisches FBI. Davon ist man natürlich noch entfernt, weil man wird nicht erleben, dass Europol an der Haustüre klopft und eine Hausdurchsuchung vornimmt. Das muss also immer eine nationale Polizei machen. Aber Europol schafft sich trotzdem faktisch immer mehr Kompetenzen, die aus so einer Sicht, also auch der sogenannten Subsidiarität, also dass eben die Mitgliedstaaten erstmal für die Strafverfolgung zuständig sind und dann kommt Europol, dieses Prinzip sich zunehmend aufweicht.
Also Europol wird so ein bisschen zu einer Art Parallelpolizei, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Also das allein dadurch, dass man eben Strukturen aufbaut, Kompetenzen sich schafft, die in den Mitgliedstaaten eben nicht vorhanden sind, wo manche Mitgliedstaaten sich dann auch bequemen und so sagen, ach, dann geben wir hierfür kein Geld aus, dann lassen wir das doch Europol machen. Dadurch wird die Behörde natürlich immer mächtiger. Das Problem daran ist, dass wir sehen, dass die Kontrolle von Europol parlamentarisch beispielsweise sich nicht im gleichen Maße entwickelt.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen, ich sag mal, die Fantasie spielen lassen. Wie sähe denn Ihrer Meinung nach eine effektive europäische Polizeibehörde aus, die dann auch noch alle Bürgerrechte bei ihrer Arbeit umfassend berücksichtigt?
Naja, das müsste man sich jetzt für die ganzen einzelnen Politikbereiche angucken. Also ich glaube auch, das würde zu weit führen, aber man könnte zum Beispiel sagen, dass im Bereich der organisierten Kriminalität oder im Bereich der Korruption beispielsweise, hätte ich jetzt auch sehr viel weniger Kritik. Ne? Also natürlich, da ist die Arbeit einsichtig, da ist die Arbeit auch einigermaßen transparent, da lässt sich das auch kontrollieren über die nationalen Parlamente. Aber im Bereich der Terrorismusbekämpfung wird Europol mehr und mehr, bewegt sich immer mehr in Richtung so eines Quasi-Geheimdienstes, der parlamentarisch auch nicht mehr zu überwachen ist. Und da würde ich halt sagen, naja, wenn man so einer Polizei bestimmte Kompetenzen gibt, dann muss es aber auch möglich sein, die wieder auf den Boden zu holen, die zu kontrollieren. Und ich sag mal ein Beispiel im Bereich von Datenbanken, also was inzwischen relativ populär ist bei Polizeien in ganz Europa, ist das sogenannte Data Mining. Da wird halt versucht, so viel Daten wie möglich zusammenzuführen, um einen Mehrwert aus diesen Daten zu schaffen. Das ist datenschutzrechtlich relativ problematisch, deswegen ist es in Deutschland auch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt, also beziehungsweise erstmal auch nicht erlaubt. Und Europol wirbt aber damit. Das ist sozusagen ein Feature, was man in Hochglanzbroschüren besonders herausstellt, dass man eigene Anwendungen hat zum Data Mining, die man teilweise selber programmiert hat, teilweise gekauft hat und man eben den Polizeien diese Kapazitäten anbietet. Und ja, wenn wir dann bei der Bundesregierung nachfragen, was sind denn das für Kapazitäten, mit denen die deutschen Daten dann von Europol gerastert werden, weiß man hier nicht. Ne? Also ist von hier nicht kontrollierbar. Fragt man dann die Kommission oder beziehungsweise machen das dann Europaabgeordnete, reichen dann Fragen bei der Kommission ein, dann gibt es entweder gar keine Antworten, lapidare Antworten oder die Antworten dauern ein halbes Jahr, obwohl die Frist 3 Monate beträgt und bis dahin ist schon wieder was anderes passiert, was man eigentlich erfragen müsste. Also und in dem Bereich würde ich sagen, ja, wenn das so ist, dann bitte keine Kompetenzen in der Terrorismusbekämpfung in Europol, bis dieses Problem gelöst ist.
Also Europol ist und bleibt ein relativ undurchsichtiger Verein, um es mal salopp zu formulieren. Das sagt Matthias Monroy. Wir haben über die Werbeaktion von Europol und Europol selber gesprochen. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Klar, gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.